Also Hucks Lebenswerk ist insofern sehr interessant, weil er zu den relativ wenigen Intellektuellen gehört, die in den 50er Jahren in die DDR gegangen sind aus Westdeutschland. Also er ist in Breslau geboren worden, ist dann nach dem Krieg in Dachau gewesen, hat in München studiert und hat sich dann 55 entschlossen, in die DDR zu gehen und ist dort zu einem berühmten Dramatiker geworden. Und es ist sehr interessant, seinen Lebensweg zu verfolgen, weil er in zahlreiche Auseinandersetzungen innerhalb der DDR-Kultur und mit der Kulturpolitik verwickelt war und da eine sehr eigenständige Position bezogen hat und sich da im Vergleich zu vielen anderen auch sehr gut behauptet hat. Also er ist zum Beispiel ein Autor, der auf die Verbote seiner Stücke mit Gerichtsprozessen reagiert hat, was sehr ungewöhnlich ist. Was an seinem Werk interessant ist, ist, dass es sehr, sehr vielseitig ist. Also er ist ja vor allen Dingen bekannt als Dramatiker, aber er hat auch sehr, sehr viel Lyrik geschrieben, sehr viele Essays. Die Essays sind insofern sehr interessant, weil sie sehr sprachmächtig sind, aber auch eine gewisse Leichtigkeit haben. Also er ist wahrscheinlich einer der wenigen Essayisten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die mit sehr leichter Hand Informationen und Wissen vermitteln und den Leser mitnehmen und gleichzeitig aber auch sehr pointiert sind. Und seine Lyrik ist, also er hat sehr viel Liebesgedichte geschrieben, die sind ganz wunderbar. Also er verfügt über die deutsche Sprache in Gänze, könnte man tatsächlich sagen. Und er ist in der Lage, anrührende Liebesgedichte zu schreiben, die nicht kitschig sind, was nicht so leicht ist.
Wie war denn dein Zugang zu Peter Hucks? Wie bist du zu Peter Hucks als Autor gekommen? Du hast ja auch eine Arbeit über Peter Hucks und Heiner Müller geschrieben. Wie bist du dazu gekommen?
Ich habe vor 4 oder 5 Jahren über Peter Hucks und Heiner Müller, die ja quasi die beiden großen dramatischen Antipoden innerhalb der DDR waren, promoviert. Und ich bin zu Hucks gekommen. Ich bin quasi auf seine Todesnachricht gestoßen, könnte man sagen. Also er hat kurz vor seinem Ableben ein letztes großes Interview gegeben. Er war ja relativ medienscheu. Das habe ich zur Kenntnis genommen. Er ist kurz darauf verstorben und dieses Interview war sehr ungewöhnlich, weil er da nochmal seine Position innerhalb, ja, wenn man so will, des literarischen Feldes in der Bundesrepublik und vorher auch in der DDR reflektiert. Und klar ist, er ist vollkommen außen vor, aber er trägt es auch mit Würde und ich fand die Position, die er da bezogen hat, sehr interessant und dann habe ich einfach angefangen, ihn zu lesen. Ich kannte den gar nicht. Also ich habe in Westdeutschland, in Duisburg angefangen zu studieren, dann in Göttingen und der kam da mehr oder weniger nicht vor. Wenn man dann so ein bisschen guckte, dann hat man schon mal ein Seminar gefunden, wo auch mal ein Drama von ihm behandelt wurde. Und dann habe ich vor allen Dingen angefangen, die Lyrik zu lesen und die Stücke und das hat mich mit Macht angezogen, muss man sagen. Und dann war relativ schnell klar, dass ich mich näher mit diesem Mann beschäftigen möchte.
Ich bin in der DDR geboren, ich kannte aber Peter Hucks auch nicht. Ich habe Peter Hucks erst kennengelernt durch die Kinderbücher für mein Kind. Und nachdem ich die Biografie von dir gelesen hatte, war ich so überrascht, dass Peter Hucks viel autoritärer war, als ich ihn mir vorgestellt habe. Du sprichst im Buch, oder er selbst hat auch davon, von sozialistischem Absolutismus. Du schreibst davon, dass er Walter Ulbricht glorifiziert hat und den Niedergang der DDR eigentlich schon auf den Übergang Ulbricht-Honecker gelegt hat. Es waren ein paar Passagen aus dem Buch, die ich auch als autoritär empfunden habe. Wie geht das zusammen?
Hucks ist in einem klassischen Sinne ein traditioneller Kommunist gewesen, der sich als Marxist-Leninist verstanden hat, für den es aber kein Widerspruch war, eine Prosa zu schreiben, die hochironisch ist und die auch viele von Kommunisten geglaubte Wahrheiten aufs Korn nimmt oder angreift auch. Und gerade in seiner Kinderliteratur ist Hucks, glaube ich, der Auffassung gewesen, dass das so ein Spielfeld ist, wo man auch Nonsens machen kann. Und da kommt er ja eigentlich her. Also er hat angefangen mit Texten fürs Kabarett und hat sehr, sehr viele, vor allen Dingen Rundfunkstücke dann für Kinder geschrieben. Und die sind alle sehr ulkig und dafür ist er auch angegriffen worden in der DDR. Also gerade für sein Gedichtband Der Flohmarkt. Da gibt es ein Gedicht, wo die Lehrerrolle untergraben wird und eigentlich klar wird, dass Lehrer sozusagen die Kinder immer nur gängeln wollen und die Kinder wollen halt nichts lernen und die wollen gerne lieber nach Hause. Und dann gab es Ärger vom Lehrerverband. Also es ist gewiss ein Widerspruch oder naja, vielleicht ist es gar kein Widerspruch, dass er ein klassischer Kommunist ist und so eine Kinderliteratur geschrieben hat.
Ich habe halt in dem Buch eine Stelle, da sagt er, dass man eben erst die Werte dem Kind vermitteln muss, an denen sich das Kind orientieren kann, weil es sonst so eine Art Haltlosigkeit mitbekommt. Und das hatte mich halt irritiert.
Also das gehört schon zu seiner Grundauffassung von Kinderliteratur, dass man den Kindern sozusagen Werte vermitteln muss und das, was er als Rechtschaffenheit begreifen würde. Dass man erst etwas aufbauen muss, bevor man ihnen Kritik vermitteln kann. Weil wenn man mit der Kritik anfängt, dann weiß man im Zweifelsfall nicht, was man denn da eigentlich kritisiert. Vielleicht kann man es so vergleichen, dass die kritischsten Katholiken die ehemaligen Katholiken sind oder so. Ich weiß es nicht, aber dahinter steckt eine Auffassung, die letztendlich gegen eine antiautoritäre Erziehung ganz deutlich sich positioniert, weil sie davon ausgeht, dass sowas nach hinten losgeht.
So was Ähnliches sagt Adorno auch in Erziehung zur Mündigkeit in seinen Radiointerviews, dass er sagt, die Kinder sind später die, die sich am meisten anpassen, die dann am ehesten mit den Autoritäten am Tisch sitzen. So ähnlich hat sich das bei Hacks auch herausgelesen. Also weil er dann auch von Anpassung spricht, weil man sich dann anpasst, wenn man diese Haltlosigkeit mit der erstmal inhaltslosen Kritik verbindet. Wenn man mit Peter Hacks anfangen möchte, Peter Hacks jetzt zu lesen, kannst du da ein paar Bücher empfehlen?
Es war ja jetzt der 15. Todestag im August und pünktlich dazu ist ein Band erschienen, 100 Gedichte heißt er. Das ist eine Veröffentlichung oder eine Wiederauflage. Das hat Hacks noch selber besorgt, kurz vor seinem Tod. Da kriegt man eigentlich einen ganz guten Einblick in die Lyrik. Es gibt ein Band mit Liebesgedichten, der ist bei Reclam erschienen vor einigen Jahren. Das ist auch eine sehr schöne Auswahl. Wenn man mit den Stücken anfangen möchte. Das sind natürlich sehr viele, er hat über 40 Stücke geschrieben. Das bekannteste ist nach wie vor Ein Gespräch im Hause Stein. Aber wenn man mit den Stücken anfangen möchte, aus heutiger Sicht, dann würde ich empfehlen, Den Geldgott zu lesen. Das ist eine Aristophanes-Bearbeitung. Das ist ein wunderbarer Kommentar zur Wirtschaftskrise letztendlich und wie man da nicht rauskommt. Was man von den frühen Stücken eigentlich auch sehr gut lesen kann im Sinne von Kritik an autoritärer Herrschaft und wie sich Herrschaft sozusagen demokratisch bemäntelt, ist der Müller von Sanssouci. Das ist ein Stück auf diese Anekdote, der Müller mit der Mühle klappert und dann einen Gerichtsprozess einfordert und der König Friedrich sozusagen das als, ja, letztendlich als Propagandakuh nutzt, um seine Herrschaft zu legitimieren. Bei der Kinderliteratur, da kann man eigentlich bei allem anfangen und es lesen. Die Kindererzählungen, die Kindermärchen sind alle ganz wunderbar. Mein Lieblingsmärchen von Hacks ist Der Bär auf dem Försterball, weil es eine wunderbare Verulkung auch dieser Jägerautoritäten und dieser komischen Filzhüte tragenden autoritären Menschen ist. Ganz besonders schätze ich auch Metamorphos, was glaube ich auch einen ganz guten aktuellen Anknüpfungspunkt hat, weil da die Geschlechterrollen einfach so ein bisschen aufgebrochen werden. Aber diese Kindererzählungen sind eigentlich alle sehr, sehr schön, weil sie sehr, sehr leicht sind und meistens auch so ein bisschen Moral vermitteln, ohne jetzt mit dem Zeigefinger daherzukommen. Bei den Essays, da gibt es einen, der heißt Unter den Medien schweigen die Musen. Da untersucht Hacks, wie die Position des Künstlers in der, ja, sagen wir es mal, Mediendemokratie zu begreifen ist und dass eigentlich das Werk des Künstlers gar nicht mehr so eine große Rolle spielt, sondern seine mediale Präsenz und dass er sich sozusagen immerzu vermarkten muss letztendlich. Und er bildet da den Idealtypus heraus, das ist der Homo Mediorum und diese Abkürzung HM ist nicht, glaube ich zumindest, nicht zufällig gewählt und zielt letztendlich auf seinen Intimfeind Heiner Müller, der ja vor allen Dingen in den späten 80er und frühen 90er Jahren medial überpräsent war. Das kann man sehr schön lesen. Was ganz wunderbar ist, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, ist der Großessay Ascher gegen Jahn. Das ist eine Untersuchung unseres gehabten Geistesabschnitts Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts, wo es nochmal um die Befreiungskriege geht. Und da sucht er sich einen jüdischen Theologen und Publizisten, Saul Ascher heißt der. Den kennt eigentlich niemand mehr, den gräbt er letztendlich aus und positioniert den als Napoleon-Unterstützer gegen die Romantiker und den beginnenden deutschen Nationalismus vom Turnvater Jahn und Fichte und solchen Gestalten. Und es ist sowohl historisch interessant als auch eine ganz wunderbare Polemik und seinerzeit auch eine aktuelle Polemik gegen die Geschichtspolitik der DDR, die nämlich die Befreiungskriege immer als das erste deutsch-russische Waffenbündnis verstanden hat.
Zum Stichwort Romantik. Du schreibst in deinem Buch, dass er, oder es wird deutlich, dass er die Romantik kritisiert. Das ist mir als Nicht-Germanistin nicht genau deutlich geworden, beziehungsweise ich musste mich da tatsächlich sehr anstrengen, um das zu verstehen. Kannst du das nochmal erklären?
Hax, es ist ein bisschen schwierig zu erklären, hat eigentlich zwei unterschiedliche Romantikbegriffe, könnte man sagen. Also das, was wir landläufig kennen, ist ja die historische, literarische Romantik, die irgendwann 1795 oder so einsetzen, wo es sozusagen in Abgrenzung von der klassischen Literatur darum geht, die verschiedenen literarischen Formen zu vermischen und da zu Neuem vorzustoßen. Für Hux ist es sozusagen einerseits die Romantik, andererseits ist es für ihn aber letztendlich eine Geisteshaltung, könnte man sagen. Und die Romantik ging ja einher historisch mit der Opposition gegen Napoleon, in dem Hux einen Vollstrecker des bürgerlichen Fortschritts sieht, einen Aufheber der Französischen Revolution. Insofern ist er sozusagen historisch ein Gegner dieser Romantik. Und er erkennt aber in der DDR-Opposition quasi eine Art Wiederkehr romantischer Äußerungsformen. Also zum Beispiel der Glaube daran, dass es so etwas geben könnte wie einen dritten Weg, also als eine Alternative zwischen seiner Zeit im Kalten Krieg, Imperialismus und Sozialismus. Oder dass es möglich wäre, überhaupt mit sozusagen Literatur Politik zu machen, also sich sozusagen da in so eine erste Person zu setzen und zu sagen, Literatur muss unbedingt politisch eingreifen, muss Opposition sein. Auch das würde er als romantisch verstehen wollen. Er hat in dem Sinne einen Kampf gegen die Romantik geführt in den 70er Jahren. Einerseits gegen die Versuche, die historische Romantik in der DDR wieder populärer zu machen. Und andererseits, indem er halt gegen Franz Fühmann und dann ja auch gegen Biermann sich sehr stark positioniert hat, die er als Spitzen und Köpfe der Romantik in der DDR aufgefasst hat.
Dass er sich praktisch dann mit vielen Intellektuellen in der DDR angelegt hat, dadurch, dass er Biermann kritisiert hat und auch die Unterzeichner der Erklärung gegen diese Biermann-Ausbürgerung. Kannst du dann dazu noch mal was erzählen? Wiederholt sich jetzt vielleicht dann durch dieses Romantikverständnis, wieso Biermann eben einer dieser Re-Romantiker in der DDR war?
Für mich stellt sich das immer so dar, es gibt einen großen Unterschied zwischen den 60ern und den 70er Jahren. In der Zeit nach dem Mauerbau gab es eigentlich eine relativ große Einigkeit zwischen vielen Künstlern und Intellektuellen. Und es ist auch die Zeit, wo Hux und Biermann sich kennengelernt haben. Und die haben sich eigentlich ziemlich gut verstanden eine Zeit lang. Und dann wurde aber nach diesem 11. Plenum, diesem sogenannten Kahlschlagsplenum und mit dem Einmarsch in Prag differenzierte sich das dann so aus und dann wurde klar, dass Biermann auf den katastrophalen kulturpolitischen Umgang mit ihm darauf so reagiert, dass er sozusagen die Möglichkeit der westlichen Medien nutzt, um sich da sozusagen kundzutun und dass er immer schärfer in Opposition sozusagen zum real existierenden Sozialismus geht. Und für Hux stellt sich das so dar, dass er sagt, egal wie dumm und dämlich sich die regierenden Kommunisten anstellen, das, was wir sozusagen haben, ist immer noch besser. Lieber einen schlechten Sozialismus als sozusagen den Kapitalismus. Und dass er Biermann eigentlich unterstellt, dass er ins Gegenlager überdriftet. Das entzweit sich dann und dieser Protest, der unter anderem ja von Stefan Hermlin und anderen aufgesetzt wurde nach der Ausbürgerung von Wolf Biermann, den versteht er als ein Anzeichen dessen, dass sich jetzt die künstlerische Opposition organisiert und es da sozusagen so wie eine Staatskrise aufzieht. Und vor diesem Hintergrund positioniert er sich dann letztendlich für die Ausbürgerung. Wobei er nicht direkt sagt, ich unterstütze die Ausbürgerung und auch die Begründung, wie sie im Neuen Deutschland erscheint, absolut dämlich findet und eigentlich auch überhaupt gar keine Lust hat, sich dazu zu äußern. Aber er sieht sozusagen diese Krise als so manifest an, dass er sagt, jetzt muss man was tun. Und er äußert sich dann in einem Aufsatz, also nicht im Neuen Deutschland wie viele andere. Die haben dann damals so Unterstützungserklärungen quasi aufgesetzt. Naja, und in diesem Aufsatz, Neues von Biermann heißt er, der sagt er letztendlich, dass Biermann aus verletzter Eitelkeit so gehandelt hat. Also so leitet er das eigentlich her und er bezeichnet ihn, das ist eigentlich eine sehr witzige Formulierung, auch wenn sie bitterböse ist, als Eduard Bernstein des Tingeltangel. Ja, und Eduard Bernstein war ja einer der ersten sozialdemokratischen Revisionisten. Diese Erklärung ist Hux sehr, sehr übel genommen worden. Letztendlich bedeutet sie einen wahnsinnigen Einschnitt in seinem Leben. Man kann nicht sagen, dass danach, also unmittelbar danach nicht mehr gespielt worden wäre oder so, aber man merkt schon, dass es danach sozusagen schwieriger wird für ihn, seine Stücke unterzubringen. Das hat auch noch andere Gründe, aber er wurde danach definitiv geschnitten und in gewisser Weise isoliert. Er hat aber immer da auf seiner Position beharrt und hat es auch nie zurückgenommen und hat mit Stolz in seiner Werkausgabe diesen Text Neues von Biermann selbst auch noch wieder mit aufgenommen. Also da da stand er zu.
Wie hat sich denn dann das Leben von Peter Hacks nach 89, 90 gestaltet?
Das Leben von Hacks hat sich mit der Wende tatsächlich gar nicht so sehr verändert. Er hatte das Ende der DDR als wahnsinnige Enttäuschung empfunden, weil für ihn die DDR letztendlich zumindest das Versprechen auf eine potenziell vernünftige gesellschaftliche Entwicklung war, auch wenn er die Regierung als katastrophal eingeschätzt hat. Aber er war schon in den 80ern eigentlich relativ isoliert, wurde weniger gespielt und insofern gibt es da nicht so einen krassen Bruch. Es gibt eher auf kulturpolitischem Gebiet vielleicht einen, weil er sich in der Akademie der Künste sehr stark aktiv oder er hat sich da sehr aktiv beteiligt, hat da Arbeitsgruppen geleitet, unter anderem eine mit jungen Dramatikern, die er noch 1988 initiiert hat. Die lief dann quasi mit dem Ende der DDR aus und da sagt er irgendwann auch so, also so ein Unternehmen, das die Regierung hier Leute bezahlt, damit sie sich an einen Tisch setzen und über Drama reden, ohne einen gewissen Zweck zu haben oder so. Das kann es nur in der DDR geben, das wird es danach nicht mehr geben. Dann war er sozusagen vollkommen zurückgezogen. Also es gab diese Angriffe des Westdeutschen Feuilletons auf verschiedene DDR-Autoren, ganz vorne dabei Christa Wolf nach 1989 und allen möglichen Leuten ist ja die Verstrickung mit der Staatssicherheit und alle möglichen anderen Dinge vorgeworfen worden und Hacks Name taucht da gar nicht auf. Der ist eigentlich völlig weg vom Fenster, kann man sagen.